ARD.
Achtung, es ist ein großes Stück.
Aha.
Ich habe ja beim 60. Geburtstag meiner Mutter Oscar Wilde gespielt, als eine Art Konferencier.
Natürlich hast du das.
Natürlich, was man halt so macht an 60. Wenn schon jemand aussieht wie ich, muss ich ja das auch spielen.
Es gibt ja da diese Magie-Häscher, das sind ja so Soldaten. Und ich habe mal statt Magie-Häscher Magie-Häschen gelesen. Ein anderer Buchstabe, völlig anderes Bild. Und ich hätte mit Magie-Häschen deutlich mehr Spaß gehabt, glaube ich. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen öde.
Eat, read, sleep.
Der Frühling ist da, Daniel, endlich.
Wunderschön.
Es war jetzt gefühlt wirklich das erste Wochenende, an dem es so richtig schön sonnig war. Was ja eigentlich so gar kein richtiges Lesewetter ist, oder? Lesewetter ist für mich draußen nass, kalt, Hagel am besten. Wie ging dir das?
Ach, gar nicht. Nein, also ich kann ja bei jedem Wetter und in jedem Aggregatzustand lesen. Aber das schönste Lesewetter habe ich gerade am Wochenende gemerkt. Offene Balkontür, Vögel zwitschern und ich liege auf dem Sofa und lasse den Frühling herein und lese dabei und bade mich sozusagen im Frühling. Ist der Hammer.
Ja, das kenne ich auch, aber manchmal denke ich dann, ach Mensch, es ist so schön, du müsstest jetzt vielleicht doch was anderes machen.
Nein,
so
man darf sich nicht von der Sonne terrorisieren lassen, so ein Aktivismus. Nein, sowas gibt es nicht. Nein, das ist der schönste Ort im Frühling, ist für mich tatsächlich auf dem Sofa bei offener Balkontür und eine leichte Brise kommt rein. Hammer.
Das klingt nach Urlaub.
Ja,
wirklich.
Ja, es ist fast so schön wie Urlaub. Ich war ja gerade im Urlaub, ich war ja in Dublin und es ist ja der Hammer. Ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, was für eine literarische Stadt. Dublin ist mit so vielen, ja auch Literatur,
Nobelpreisträger, wohin man schaut, ja.
Oscar Wilde, das Denkmal, das mich wirklich, also Oscar Wilde hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dir. Ist dir das schon mal gesagt worden?
Ich habe das mit Erstaunen gelesen im Internet, wo du das auf Instagram ja gepostet hattest. Mir ist das noch nie aufgefallen, aber sagen wir mal so, es gibt schlimmere Menschen, mit denen man verglichen werden kann.
Unbedingt. Also wir kamen zu den Denkmal und mein Freund sagte so, das ist Jan. Das war wirklich, also von jetzt auf gleich. Verdammt. Und warum ist das so? Wir hatten eine ganz interessante Stadtführung und da hat dieser Stadtführer gesagt, das Irische, ja, das ist so blumig. Zum Beispiel heißt Marienkäfer, heißt Gottes kleine Kuh. Und das ganze irische Art mit so eine Farbenpracht und eine Blumigkeit. Und wenn man das auf Englisch übersetzt, ist das schon literarisch. Und deshalb gibt es so eine Affinität irischer Menschen, also Menschen von Menschen aus Irland, für den Literaturbetrieb. Und deshalb haben die so ein Händchen dafür. Eine interessante Theorie, finde ich.
Eine sehr interessante, denn Irland hat verglichen mit anderen Ländern erstaunlich viele große Literaten und Nobelpreisträger tatsächlich hervorgebracht. Also Dublin ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Aber, unbedingt, unbedingt.
Aber du hast da sicherlich trotzdem auch gelesen, weil egal bei welchem Wetter und egal wo, eigentlich lesen wir immer, denn wir wollen für euch ja die besten Bücher entdecken. Bücher, die diesen Eat, Read, Sleep Geist atmen.
Genau, denn Eat, Read, Sleep, das ist ja der Podcast, der das Lesen feiert und zwar mit wirklich jeder Art von Büchern. Neuerscheinungen, Bestseller, Lieblingsbücher, Klassiker und auch ein Fantasy-Buch haben wir heute dabei. Ich erinnere mich an unsere Fantasy-Eskapaden mit Drachensex und erotischen Elfenflügeln und so. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Meinung dazu, Jan. Heute.
Ja, ich bin auch gespannt auf die Diskussion. Alle Folgen, auch die mit Drachensex und so weiter, findet ihr in der ARD-Audiothek. Und was aber in allen Folgen gleich ist, es gibt nicht nur Bücher, es gibt immer auch etwas zu essen.
Die literarische Vorspeise.
Und da hast du mir eben schon gesagt, es kommt auf ein Experiment auf mich zu. Also
ja.
Mein Puls geht einigermaßen.
So ist es. Du brauchst keine wirkliche Angst zu haben. Wir versetzen uns zurück in die Kindheit. Und ich weiß nicht, ob du diese Kindergeburtstage kennst. Da sitzt man, dann werden einem die Augen verbunden und man kriegt etwas in den Mund gesteckt zum Essen. Unterschiedliche Sachen. Und muss erraten, was es ist. Habt ihr das gespielt?
Ich hatte nur so Schokoladenessen jetzt. Also das
war dieses,
auch,
wo man anhalten muss plötzlich.
Ja, genau. Und sich entscheiden und so. Aha, das hat ja so ein bisschen, wir hatten neulich was im Escape Room. Da muss man irgendwie seine Hand in irgendwelche Löcher stecken und raten, was es ist. Und sowas machst du jetzt mit mir.
Kennst du das nicht, dass man die Augen verbunden kriegt und dann kriegt man einen Löffel Marmelade oder ein Stück Fleisch oder was auch immer oder ein Stück Schokolade und muss erkennen, was das ist?
Das kannte ich nicht, nee.
Boah, das hat mir solche Angstzustände bereitet, weil
und
ich
das,
so viel nicht
das
mochte
machst du
als
jetzt
Kind.
Mit mir.
Aber wir machen was ganz Harmloses. Also ich würde dich bitten, einfach mal die Augen ganz fest zuzumachen.
Na gut. Jan verarbeitet seine Kindheitstraumata, indem er sie mit mir auslebt. Unglaublich.
So ist es. So, ist es. So, jetzt komme ich mit einer Gabel
ich sehe
in deine Nähe.
Soll ich den Mund öffnen?
Ja, bitte.
Ah. Mhm. Aha.
Achtung, es ist ein großes Stück.
Aha. Ah. Oh. Das ist ein Hefekuchen.
Beschreib mal, was du schmeckst.
Das ist ein süßer Teig mit, man hört auch, mit Zuckerstücken. Das ist, könnte ein Croissant, Franzbrötchenartiges Teiggebäck, ist ein Gebäck.
Ja, aber was schmeckst du?
Ich schmecke sonst jetzt, ist es kein weiteres Gewürz.
Vielleicht ein Hauch von Karamell, vielleicht ein bisschen normannische Butter.
Okay, wie schmeckt denn normannische Butter?
Du kannst die Augen
also Karamell,
Karamell würde ich sagen, wieder öffnen. Mhm. Ich habe dir tatsächlich ein kleines Hefegebäck gemacht.
Also hallo, ich war doch ganz nah dran.
Du warst perfekt.
Ich habe sogar die Zuckergeschichten geschmeckt.
Beim Kindergeburtstag wird sie jetzt die Tüte mit den Süßigkeiten kriegen.
Ja, warum nur beim Kindergeburtstag? Aber ich bekomme hier immerhin, was ist das so in so einer Art so Muffinartig?
Das ist muffinartig, ne? Es ist eine Brioche.
Ah.
Und zwar ist eine Brioche, so heißt das in einem Buch, das wir gemeinsam gelesen haben, eine Brioche ist wie die Seele einer kleinen Prinzessin, zerbrechlich und bröselig wie die Menschenkinder. Mhm. Oh. Und das Geheimnis ist, man muss es mit Eigelb bestreichen, sonst zerbricht es. Und man kann es, deswegen steht der Kaffee da, in den Kaffee eintunken. Dann kriegt es so eine, wenn man es mag, schön matschige Konsistenz.
Ich mag matschig. Und es, du hast es sehr vorbildlich mit Eigelb bestrichen, denn es glänzt im Frühlingssonnenlicht des Podcast-Studios. Und jetzt breche ich es mal ab und tunke es tatsächlich in eine Tasse Kaffee ein.
Man braucht dann auch keinen Zucker mehr im Kaffee, weil der Hagelschlag automatisch da reinfällt.
Mhm. Und es hat diese matschige Konsistenz, macht es noch reicher, noch leckerer. Mhm. Super.
Ein Stück Frankreich, also nicht Irland, aber ein Stück Frankreich für unseren Podcast. Und das stammt aus einem Buch, über das wir später noch sprechen werden, das in Frankreich spielt, eine Fingerkuppe Freiheit von Thomas Zverina. Und darin geht es um Menschen, die blind sind. Und deswegen, Daniel, habe ich dich zu diesem kleinen Experiment gezwungen, um mal auszuprobieren, wie das ist. Wie schmeckt Essen eigentlich, wenn man nicht sehen kann?
Es war ja immerhin ein süßes Experiment. Da lasse ich alles mit mir machen.
Beim Schlafen hat man ja eh die Augen zu. Und wie das ist, wenn man lesen will, ohne was zu sehen, dazu dann später mehr. Da komme ich dann nochmal auf die Brioche. Da ist es die Mutter des Protagonisten, Louis Bray, die diese Brioche backt und die sich eben darüber unterhält, wie man sie ganz besonders macht. Sie hat ein Rezept von ihrer Mutter und ihrer Großmutter ererbt und dieses Rezept habe ich versucht nachzubacken.
Und da ist auch Karamell drin, weil du gerade auf Karamell anspieltest?
Ja, es gibt eine Karamellnote, die der Pastor des Buches entdeckt und rausspürt. Und da dachte ich, das musst du doch eigentlich auch sofort spüren.
Ach so.
Auch wenn, ich gestehe, gar kein Karamell drin ist.
Ach so, aha. Aber dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Du hast alles richtig gemacht und ich hoffe, es schmeckt auch noch. Eine Brioche zum Frühstück, zum Kaffee.
Und die Süßigkeiten-Tüte im Anschluss.
Die kommt, versprochen. So, bevor wir aber zu den Süßigkeiten kommen, machen wir uns erstmal richtig an die Arbeit. Und das war, du hast es schon angedeutet, diesmal der Einstieg, der Wiedereinstieg, kann man sagen, in die Fantasy-Welt.
Die Bestseller-Challenge.
Dark Sigils. Wen das Schicksal betrügt, haben wir gelesen von Anna Benning. Das ist das Finale einer Trilogie. Also wir haben jetzt nur den dritten Band gelesen. Ich sag mal, erschwerte Bedingungen. Und darum geht es. Es gibt nicht nur diese Welt in dem Buch. Also es gibt nicht nur diese Welt, in der wir leben, sondern über den großen Städten, da gibt es die Städte noch einmal gespiegelt. Und das ist der Mirror. Also es gibt London und dann gibt es nochmal Mirror London. Und in den Mirror-Städten, da leben die Reichen, da lebt die magische Elite. Und unten im normalen London ist Armut und da ist Magie sowas wie eine Droge. Und es gibt in diesen beiden Reichen einen Kampf auf Leben und Tod und immer wieder gibt es Chaos-Magie, die sich ausbreitet. Und mittendrin sind eben diese Sigils. Was sind Sigils? Das sind so eine Art Talismane, so besonders gestaltet. Und Sigils, habe ich recherchiert, gab es offenbar wirklich im Okkultismus vor 150 Jahren. Das sind so Zeichnungen mit magischer Kraft. Und diese Sigils sind hier in dem Buch geschmiedete Artefakte mit Macht in den richtigen Händen. Und eine von unten aus dem unteren London heißt Rain und die ist jetzt im dritten Band Mirror Lady, also so eine Art Königin der oberen Welt und sie muss sich dagegen Konkurrenten in der Mirror-Welt behaupten, als eine von unten umso schwerer. Und dann noch gegen eine Chaos-Magie schleudernde Gegenspielerin, ihre Schwiegermutter in spe, schwierige Verwandtschaftsverhältnisse, die Mutter nämlich ihres Lovers Adam, der vorher Mirror Lord war. Also es ist eine enorme
Image der Kopf.
Es geht um Verrat, es geht um Betrug, es geht um Gut und Böse und der Riss geht durch die Familien. Also Mirror in Gefahr im dritten Finalband. Mirror, Magie, Sigils. Bist du, Jan, mit dieser Mirror-Welt warm geworden?
Also ich brauchte einen Moment, um mich zurechtzufinden, weil es ja der dritte Band ist. Das ging aber erstaunlich schnell. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss, um es zu verstehen, jetzt erst die ersten beiden Bände lesen, sondern wenn man einmal begriffen hatte, was sind diese Welten, die du beschrieben hast, was sind die Sigils, dann war man doch relativ schnell drin in dieser Welt. Und es erfüllt die Kriterien eines guten Buches. Also es gibt diese Liebesgeschichte, die relativ schnell klargesetzt wird und die ein bisschen vorhersehbar ist, aber die trotzdem ganz nett beschrieben ist. Also mir ging es, du merkst, ich suche einen richtigen Punkt, denn mir ging es so, dass ich das alles ganz gern gelesen habe, gemerkt habe, es ist nicht mein Buch, aber es war schon ganz ordentlich gemacht. Also ich verstehe, was an diesem Buch einen begeistern und reinziehen kann. Und am Ende wollte ich dann doch wissen, wie es ausgeht. Also so die letzten 50 Seiten oder so, die musste ich unbedingt dann noch lesen, obwohl ich eigentlich schon aus der Bahn aussteigen wollte. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber es kam mir auch ein bisschen vorhersehbar vor. Vielleicht trifft es das.
Ja, und deshalb wollte ich das Ende auch gar nicht so dringend wissen, weil ich geahnt habe, wie es ausgeht.
Ja, ja, aber nicht genau wie konkret, oder?
Nicht konkret, aber so von der, so Pi mal Daumen. Mhm. Es gibt ja da diese Magie-Häscher, das sind ja so Soldaten. Und ich habe immer statt Magie-Häscher Magie-Häschen gelesen.
Ein du warst anderer, noch im Ostermut wahrscheinlich.
Genau, ein anderer Buchstabe, völlig anderes Bild. Ich habe es wirklich über Ostern gelesen und ich hätte mit Magie-Häschen deutlich mehr Spaß gehabt, glaube ich. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen öde. Auf Seite 93 wird zum ersten Mal in Tüttelchen gezaubert. Das ist ja kein Harry-Potter-Buch, Magie ist ja hier was anderes. Also Magie kommt da zum ersten Mal zum Einsatz. Auf den ersten 100 Seiten wird erstmal geredet. Die Mirror Lady und ihre Untergebenen labern und streiten über Sigils, über Macht. Und dann fährt sie zu so einer Bank im echten London, also unten, und macht da so ein Schließfach auf, in dem ihr Vater was Geheimes hinterlassen hat. Und das muss ich schon sagen, das hatte schon starke Harry Potter Vibes. Mhm. Der geht ja auch in so eine Bank und macht da so ein Schließfach auf. Und dann kommt ein Angriff auf die Mirror Lady und Verfolgungsjagd. Also mich hat die Originalität, hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
Ja. Ich meine, ich mag ja lieber Bücher, wo geredet wird, als dass viel gezaubert wird. Insofern war ich am Anfang vielleicht ganz dankbar, dass mir diese Welt jetzt etwas erklärt wird. Und das ist mit der Magie und an der Stelle auch mit dem Sex zwischen merkwürdigen Wesen sehr sparsam umgegangen wurde. Ich glaube, es taucht sogar gar nichts auf.
Und selbst, also ein Fantasy-Buch für Jan, so richtig.
Ja,
viel reden, wenig Elfensex.
Und selbst, es ist ja eher Romantasy.
Ja.
Na, selbst die Romantasy-Szenen sind sehr verhalten. Also vielleicht hatte ich einfach was ganz anderes erwartet und habe mich dann durch ein ganz interessantes Buch das durchgelesen, was mich weder begeistert noch abgeschreckt hat. Das trifft es, glaube ich.
Ja, vor meinem inneren Auge, und das finde ich so ein bisschen schade, und vielleicht ist es wirklich eher Romantasy als Fantasy, vor meinem inneren Auge ist keine Welt entstanden. World Building nennt man das ja. Und die Fans drehen ja durch, weil sie gerade das World Building so stark bei ihr finden. Das waren immer nur so Behauptungen mit Chaos, Magie und Magie. Und ich hatte kein Bild vor Augen. Ich fand es nicht wirklich sehr plastisch.
Das stimmt, diese Idee der gespiegelten Welt, die geht zumindest im dritten Band ein bisschen unter. Also man begreift irgendwann das Prinzip, aber was das bedeutet, wie es in den unterschiedlichen Welten aussieht, was da dann auch für Wesen sind. Also es gibt irgendwann, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ein Riesenmonster, das heißt die große Abnormalität oder die große Anomalie, Abnormalität heißt die, glaube ich, sogar. Ne? Und das ist doch ein denkbar langweiliger Name. Also da könnte man sich doch irgendwas ausdenken, um dieses Monster ein bisschen
zu beschreiben.
Besser zu beschreiben. Ja,
Das stimmt. Das war also ein Buch häufiger, also ich will nicht sagen voller Chiffren, aber es gibt häufig so Chiffren und da muss man sich dann irgendwie was selbst ausdenken. War mein Eindruck.
Was ganz schön war dieses kleine fliegende Wesen, was sich offenbar mal zum Vogel, mal zum Tiger verwandeln kann und was die ganze Zeit mit dabei ist. Da hatte ich dieses Gefühl, oh ja, hier entsteht etwas, hier habe ich auch kleine Bilder vor Augen, weil da magische Wesen mit ins Spiel kommen, dem Ganzen. Ansonsten, du hast recht, also auch all diese zombieartigen Wesen, die dann plötzlich auf einen zugelaufen kommen, zu denen die normalen Menschen werden, wenn die Chaosmagie kommt. Ich versuche sie mir gerade vorzustellen und sehe Kutten ohne Gesichter oder irgendetwas, was rumschlurft, aber sie werden zumindest in diesem Band nicht beschrieben. Und das ist vielleicht doch ein bisschen wenig.
Ich hatte dieser schwache Überraschungseffekt, von dem du gesprochen hast. Ich glaube, ich hatte so den Eindruck, sie jongliert so ein bisschen mit diesen Fantasy-Tropes, also mit diesen üblichen Motiven in dem Genre. Es geht ja natürlich immer um die gleichen Sachen, um Verrat, ungewöhnliche Allianzen, natürlich erste Liebe. Es ist nicht so explizit wie in Flammen geküsst. Und die Sprache fand ich jetzt auch nicht wahnsinnig attraktiv und reich, aber ich habe den Hype hier wirklich nicht so ganz nachvollziehen können. Sarah hat uns geschrieben und sie hat uns an die Hand genommen und uns ganz begeistert von dem Inhalt der beiden ersten Bände erzählt. Vielen Dank. Ohne dich, glaube ich, wären wir komplett verloren gewesen in dieser Welt. Also jemanden, der uns führt wie ein Sherpa durch den Himalaya dieser Fantasy-Welt. Vielen Dank. Für wen ist das was, Jan?
Naja, bestimmt schon für Menschen, die Fantasy mögen. Denn es ist, vielleicht wirkt es auch anders, wenn man drei Bände gelesen hat. Vielleicht ist gerade im ersten Band das Aufbauen der Welt noch wesentlicher. So ist das ja häufiger, dass man irgendwann die Welt ja etabliert hat und dann, um die richtigen Fans nicht zu langweilen, muss man das alles im dritten Band nicht nochmal neu erzählen. So fair sollte man sein, dass man sagt, vielleicht funktioniert dieses Worldbuilding schon. Dann sollte man mit dem ersten Band anfangen. Und dann, für alle jungen Menschen, die Fantasy lieben, könnte das ein gutes Buch sein.
Und die Flammen geküsst schon durchhaben, möchte ich mal sagen. Also das fand ich schon, also wenn wir über Fantasy und Romantasy lesen, das finde ich viel origineller. Das hat viel mehr Wumms, das hat viel mehr, okay, es hat auch viel mehr Erotik und Sex, das lebt mehr. Ich habe alles, es hat viel mehr Ironie, es hat viel mehr Witz. Und deshalb, nach diesem dritten Band habe ich jetzt nicht so viel Lust, den ersten Band zu lesen.
Ja, es ist ein bisschen zu sehr Baukasten. Eigentlich alles richtig gemacht, aber es wird nicht zum Leben erweckt. Anna, ein bisschen Magie fehlt vielleicht.
Ein bisschen Magie fehlt. Ein bisschen Chaos-Magie. Genau. Anna Benning, Wen das Schicksal betrügt, 451 Seiten, 20 Euro bei Fischer erschienen. Und das Ganze gibt es auch als Hörbuch im Argon Verlag, gelesen von Martha Kindermann.
Wann hast du dieses Buch gelesen? Du hast gesagt, du hast es am Stück durchgelesen. Hat es dich wach gehalten?
Also ich bin nicht drüber eingeschlafen, um es so zu sagen. Ich finde es ja auch gar nicht, wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, es ist ja gar nicht schlimm, wenn man über Bücher oder über Podcasts einschläft, weil es zu einer Heimeligkeit gehört und einem Zuhausegefühl und einer Geborgenheit, wenn man sich in einem Buch oder in einem Podcast wohlfühlt. Dieses Gefühl hatte ich bei diesem Buch jetzt nicht, aber es gibt Bücher, bei denen ich das habe und bei denen ich innerhalb weniger Seiten dann auch weg bin. Und das ist ja nicht schlecht.
Ja, denn wir hatten ja in unserer letzten Folge darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, Lesen vor dem Einschlafen oder Lesen mitten in der Nacht, wenn man aufwacht, funktioniert das für euch? Und da haben wir ganz viele tolle Zuschriften von euch erhalten.
Und Katrin hat geschrieben zum Beispiel, seit ich lesen kann, und das sind immer schon fast 45 Jahre, kann ich die Nächte wahrscheinlich noch an zwei Händen abzählen, in denen ich nicht mit einem Buch ins Bett gegangen bin. Annette Blyton, drei Fragezeichen, Pizzabande, Spürnasen und. Oft genug, schreibt sie, sind meine Nächte auch heute noch deutlich zu kurz. Trotzdem ist das Lesen vor dem Einschlafen für sie wirklich essentiell und nicht verhandelbar.
Richtig so. Ich lese ja in der Regel auch immer vor dem Einschlafen. Und sehr gerne lese ich Kurzgeschichten, denn da habe ich immer das Gefühl, ich schaffe es jetzt auch. Es besteht nicht die Gefahr, dass ich es bis zu Ende lesen muss und noch 300 Seiten vor mir habe. Da eignet die sich super für. Und deswegen habe ich heute auch mal ein Band Kurzgeschichten mitgebracht, der am 11. April, also gestern erst, erschienen ist, von Moussa Abadi, Die Königin und der Kalligraph. Heißt das Buch. Das ist ein Buch, was in Frankreich schon vor einer ganzen Zeit, 1994, erschienen ist, und es erzählt die Geschichte von Menschen, kleine Porträts, die im jüdischen Ghetto von Damaskus lebten, Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine Welt, über die ich überhaupt nichts weiß. Da hat Moussa Abadi, das ist ein syrischer Jude, auch gelebt, und er erinnert sich an seine Kindheit. Er schreibt zu Beginn, die Personen, die ich in dieses Buch gesperrt habe, haben mich ihr Leben lang verfolgt und genötigt, mich bedrängt und mir zugesetzt, und obwohl ich sie bereits vor einer Ewigkeit verlassen habe, konnte nichts und niemand sie aus meinem Gedächtnis verjagen. Das fand ich als Einstieg schon mal ganz schön, und bei mir setzte ein, Menschen aus meiner Kindheit, was für Charaktere habe ich denn da mal kennengelernt? Wie kann man das aufschreiben? Und dann bin ich sehr, sehr gern eingestiegen in diese Geschichten. Da gibt es welche, die wirken wie aus Tausend und einer Nacht. Die Königin, das ist meine Lieblingsgeschichte, die Königin, die wiederkommt aus einem fremden Königreich. Vor Jahrzehnten ist sie verschwunden als junges, armes Mädchen. Jetzt kommt sie wieder in einem Reichtum gebettet, kauft quasi dem ganzen Dorf alles, dem ganzen Ghetto, alles, was sie brauchen. Und dann stellt sich heraus, sie war gar keine Königin. Das Königreich gab es überhaupt nicht. Das hat sie sich alles ausgedacht und kommt jetzt trotzdem zurück, um ihren Reichtum zu verteilen.
Und das ist ganz toll beschrieben. Die Ankunft dieser Königin, erst per Brief und dann kommt sie wirklich reingerauscht. Und wie das beschrieben ist, ihre Äußerlichkeit, ihr Körper und ihr Schmuck an den Händen. Und das ist wirklich wie aus Tausend einer Nacht. Ganz sinnlich beschrieben.
Und allein dieser Titel, Die Königin und der Kalligraph, der öffnet diese Tür ja schon. Wie hat dir die Mischung gefallen?
Ich fand die Mischung und diesen Ton, diesen Sound ganz bezaubernd und ganz beglückend. Weißt du, an wen mich das alles erinnert hat? An Isaac Bashevis Singer.
Ja.
An die Geschichten aus dem osteuropäischen Judentum, aus dem Städtel, der diese Geschichten aufgezeichnet hat, in ganz ähnlichen Geschichten, in Miniaturen, in Kurzgeschichten, in Romanen, eine untergegangene Welt. Und davon erzählt er, eine untergegangene jüdische Welt, gespeist aus der Erinnerung an echte Menschen, die Erinnerung an diese untergegangene Welt als ein Bild für etwas Größeres, nämlich für die Einfachheit, für Humanität und für tiefe Menschlichkeit. Da gibt es eben Schlitzohren, da gibt es Familien in den kleinen Nöten ihres Alltags, da gibt es auch surreale Geschichten wie die mit der Königin und so Kindheitserinnerungen. Ich fand auch ganz beglückend die Geschichte mit den heiligen drei Königen, die da kommen und so Geschenke bringen, und die Geschichte wird dann zu einem, muss man sagen, Manifest des Friedens zwischen den Religionen. Das ist ganz wunderbar gezeichnet. Und dieser lange, große Atem der Geschichte, der in diesen kleinen Erzählungen aufgehoben ist, das fand ich ganz wunderbar.
Es hat so etwas Tröstliches, weil auch wenn sehr schlimme Geschichten da drin sind, dieser Respekt, diese Liebe zu den einzelnen Personen, ja, diese Liebe zur Toleranz, zum gegenseitigen sich annehmen, die ist ganz stark spürbar. Da werden eben Muslime in das jüdische Ghetto integriert, ohne dass es größere Probleme macht in dem Ganzen, oder Außenseiter insgesamt. Und das, ja, fand ich sehr, sehr tröstlich, so ein Buch zu lesen, aber auch sehr wehmütig, weil es ja eine längst vergangene Zeit
ist. Eine längst vergangene Zeit ist. Und das Nachwort fand ich ganz stark von Rafik Shami, der erzählt, was das eigentlich war, das Ghetto in Damaskus. Wenn wir nach der Geschichte des Zweiten Weltkriegs von Ghetto reden, dann reden wir von einer Art Gefängnis. Und das war das in Damaskus nicht, sondern es war eine Straßensiedlung sozusagen, in der dominant Menschen jüdischen Glaubens gelebt haben. Und gerade dieses Nachwort, die Geschichte der Verfolgung von unterschiedlichen Seiten, gibt diesen Geschichten, diesen kleinen Geschichten nochmal einen Zusammenhang, einen Kontext und eine größere Tiefe. Und die Besonderheit ist mir da nochmal in ganz besonders klar geworden. Mir ging es so wie dir, dass ich das Ghetto in Damaskus sozusagen gar nicht auf dem Schirm hatte. Mir war das gar nicht bekannt in dem Maße.
Ja, diese Einordnung hilft sehr. Also man sollte vielleicht das Nachwort wirklich zuerst lesen, genau, bevor man mit den Geschichten anfängt.
Auch mit ganz interessanten Informationen über die Biografie
selbst. Ja, genau, der ja in Frankreich 527 Kinder vor dem Tod durch die Nationalsozialisten, vor die Verfolgung durch die Nationalsozialisten gerettet hat. Also so eine Art Oskar Schindler aus Frankreich, könnte man sagen. Und hier ist er überhaupt gar nicht bekannt. Mir war er gar nicht bekannt.
Mir auch nicht.
Also auf vielerlei Weise war das für mich eine starke Entdeckung, dieses Buch.
Horizont erweiternd auf allen Ebenen.
Das Buch heißt Die Königin und der Kalligraph von Moussa Abadi, deutsch von Gerhard Meyer. Es hat 224 Seiten, kostet 26 € und ist bei Manesse erschienen.
Ich habe ein ganz anderes Buch mitgebracht.
Oh ja.
Ein Kerlebuch, sag ich mal. Es geht um Geschichte, es geht um Kampf, es geht um Krieg. Rustikal ist das derb. Und das Buch heißt Essex Dogs, also die Hunde von Essex sozusagen. Das ist eine Söldnertruppe im Mittelalter, im Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Also in Geschichte war ich ganz okay, aber ich musste schon nochmal googeln. 14. Jahrhundert, Engländer landen in Frankreich und man ist dann in diesem Buch mittendrin im Kriegslager bei den Angriffen. Zitat, er spuckte Blut und tastete mit der Zunge seine Zähne ab. Sie waren alle noch da. So ein bisschen der Spirit ist das in diesem Buch auf 450 Seiten. Es stinkt, es lärmt, es schmerzt. Fluchende Anführer, ein besoffener Priester, und wir begleiten diese Söldner bei ihren Kämpfen. Loveday heißt er, ihr Boss. Und dann sind auch noch zwei Waliser, die sich ihnen angeschlossen haben, selten reden und so ein bisschen komisch drauf sind. Und ich fand, das war ein rasantes Buch, ein packendes Buch. Dan Jones ist in den USA und Großbritannien bekannter Sachbuchautor. Ich war ja in Dublin und in London, und in London liegen seine Bücher auch tatsächlich in allen Buchhandlungen aus, über die Tempelritter und so. Schreibt sehr populär Sachbücher übers Mittelalter, hat auch Fernsehsendungen, also ist sozusagen der Guido Knopp des englischen Mittelalters und hat auch einen Podcast. Und das ist jetzt sein erster Roman, und ich finde das total plastisch und gelungen, und ich habe das Gefühl, ich habe auch was gelernt.
Absolut, also man ist sofort drin in einer Welt, die wahrscheinlich so gewesen sein könnte, und da bleiben nicht alle Zähne im Mund. Also die Szene, die du gerade beschrieben hast, ist schon eine der harmlosen. Gleich das zu stimmt, Beginn ja. werden Schädel gespalten und Mägen aufgeschlitzt. Und das muss man schon mögen, ja, vorweg. Also da darf man nicht mit zartem Magen rangehen an dieses Buch. Und das, was du beschreibst mit dem Stinken, auch das wird sehr greifbar. Also die Fäkalien müssen raus und auch das wird beschrieben, egal wo man gerade ist.
Also man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Essex Dogs für die Seagulls gewünscht.
Ja,
also ein
bisschen. Denn wenn man sich darauf einlässt, dann ist das unglaublich spannend, wie diese Söldner dann eben auch sich langsam weiterentwickeln. Also der Love, der ist ja schon etwas älter, denkt schon zu Beginn übers Aufhören nach, reflektiert auch, warum ist er eigentlich Söldner geworden, warum tut er das Ganze? Und wenn dann in ihm selbst plötzlich sich so ein menschlicher Regen erhebt und er sagt, was machen wir da eigentlich, das ist doch unmenschlich teilweise, und wie er das aushandelt und versucht dann auf kleine Arten vielleicht doch ein besserer Mensch zu werden, das hat mich sehr begeistert, das zu lesen.
Und jedem Kapitel steht so ein Zitat aus Originalquellen voran. Mhm. Also das ist alles, der Rahmen ist echt und die Handlungen sind da, ist dann Fiktion.
Das war auch toll, wie er so nüchterne Zeilen mit, wir erreichten Valognes, die Untertanen warfen sich vor dem König zu Füßen. So steht das dann in der Chronik. Und was er daraus macht, wie er diese dürre Zeile mit Leben füllt, na, natürlich auch mit seiner Fantasie, das muss nicht alles stimmen, aber wie er es schafft, aus einer eigentlich Nicht-Vorlage so eine Welt zu entwerfen, das ist schon ganz großes Kino. Und zwar wirklich Kino. Also ich sehe das schon verfilmt vor mir.
Genau. Also man ist mittendrin in diesem prallen, Pfeile sausenden, Schwerte schwingenden Leben im Krieg. Da wird Krieg aber nicht verherrlicht, sondern da wird einfach die Brutalität dargestellt. Wie du sagst, nichts für zarte Gemüter. Mhm. Dan Jones, Essex Dogs, deutsch von Heike Schlatterer und Wolfram Ströhle, ist bei Beck erschienen, 471 Seiten für 26 Euro. Es gibt auch ein Hörbuch bei Audible, gelesen von Stefan Kaminski.
Genau, und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Britta, die uns geschrieben hat. Britta sagt, sie liebt unseren Podcast, aber sie ist blind und kann deswegen viele Bücher nicht lesen. Aber sie mag Hörbücher und deswegen hat sie sich gewünscht, dass wir mehr Hörbuchtipps geben, was wir natürlich sehr gerne machen, Britta. Deswegen, bei Musa Abadi gibt es leider noch kein Hörbuch. Ich hoffe, das wird bald nachgeholt. Aber bei den anderen wollen wir diese Angabe mit erwähnen.
Wir haben ja einige Eat, Read, Sleep-Fans, die nicht oder nicht mehr gut sehen können. Und deshalb haben wir gedacht, wir laden jemanden ein, der uns mehr darüber erzählen kann, wie man als blinder Mensch Literatur lesen kann und auch Literatur schreiben kann.
Und zwar Thomas Zweriner, der ist Autor, Germanist und Musiker. Und er hat gerade eine Biografie veröffentlicht von Louis Braille, also dem Mann, der die Blindenschrift erfunden hat, die Braille-Schrift. Ein Buch, das wir auch beide gelesen haben, und ich wusste sehr wenig über Louis Braille, musste ich sagen. Also das hat mir einiges Spannendes an Fakten geliefert.
Mir ging es auch so, auch hier eine Horizonterweiterung. Ich wusste Braille, wusste ich Blindenschrift mit den Punkten und dass er die Punkte reduziert hat, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Aber diese Lebensgeschichte, die Widerstände, die es da gegeben hat, wo man sich heute fragt, wie kann man denn dagegen sein? Also, dass da noch die Mauer in den Köpfen war der Menschen, die gesagt haben, nein, das ist gegen die Natur der Sprache und gegen die Natur des Menschen so zu lesen. Das hat meinen Horizont tatsächlich erweitert. Es ist ein sehr dünnes Buch, voller Atmosphäre aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts.
Und auch ein sehr sinnliches Buch, die Brioche zum Beispiel, das Prinzesschen ist ja aus diesem Buch. Und gerade die Kindheit von Louis Braille, die er auf dem Land in Frankreich spielt, in Couvray, die wird in leuchtenden Farben, leuchtenden Gerüchen, leuchtenden Bildern geschrieben. Und diesen Kampf, den du beschreibst, den fand ich auch ganz spannend, dass es Institutsleiter gibt, die mit aller Macht verhindern möchten, dass sich diese Braille-Schrift durchsetzt. Und Louis Braille konfrontiert sie dann in einer Szene und sagt, ihr macht das alles falsch, was ihr bis jetzt an Prägeschriften und so weiter habt. Wir müssen neu denken, wir müssen die Blindenschrift aus der Sicht der Blinden denken, nicht aus der Sicht der Sehenden. Und das habe ich versucht, mir vorzustellen, dass das wirklich so ein ganz anderer Angang ist. Und wahrscheinlich, weil ich sehend bin, sehr kurzsichtig sehend, aber sehend, ist mir das sehr, sehr schwer gefallen.
Wie wir das noch besser verstehen können, das wollen wir den Autor jetzt selbst fragen.
Denn er ist für uns nach Linden gekommen, in ein Studio, wo er jetzt hoffentlich sitzt.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Thomas Zweriner.
Hallo ihr zwei in Hamburg.
Wir haben ja gerade schon erzählt, für uns war fast alles, was du über das Leben von Louis Braille schreibst, komplett neu. Wir wussten gar nichts über ihn. Wie ging dir das? Kanntest du ihn schon lange und hast gesagt, jetzt schreibe ich die Biografie?
Ja, mir ging es ähnlich so wie euch. Eigentlich ein bisschen beschämend für mich, denn ich habe ja schon über 40 Jahre mich mit dieser Blindenschrift auseinandergesetzt. Ich lese sie ja seit meinem 17. Lebensjahr, wo ich sie in Marburg gelernt habe an der Blindenstudienanstalt. Und damals hat man uns gar nicht viel erzählt über Louis Braille. Und ich habe es so hingenommen, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich einfach die Schrift lernen wollte und alles andere drumherum zählte gar nicht für mich. Ich wollte wieder lesen und schreiben können. Das war das primäre Ziel. Und deshalb habe ich ihn erstmal als Mensch verdrängt und erst viel später, 2021, in einem heißen Sommer, da habe ich mich mit Louis Braille beschäftigt, weil ich ein literarisches Werk im historischen Mantel schreiben wollte.
Das heißt, mit 17 hast du die Sprache erst gelernt, vorher konntest du sehen?
Ich bin ja mit 13 nahezu vollständig erblindet. Ich konnte nur noch Schemen sehen, konnte mit ganz dicken Lupenbrillen oder ja schweren Lupen etwas lesen. Aber das war kein richtiges Lesen. Das war mir so ein Entziffern. Man könnte mal ein Wort lesen, aber richtig flüssig lesen konnte ich damit nicht. Das war sehr, sehr kompliziert. Und dann kam eine zweite Netzhautablösung und dann war eigentlich Schicht im Schacht. Und dann ging ich nach Marburg und mit 17, wie gesagt, habe ich die Schrift dann gelernt. Zuerst einmal die Vollschrift, sagt man, also Zeichen für Zeichen im ersten halben Jahr. Und im zweiten halben Jahr habe ich dann die deutsche Kurzschrift gelernt und die englische Kurzschrift.
Und beschreib mal, wie lernt man das? Also du hast einen Zeigefinger und legst ihn auf ein Papier und dann sind da so Ausbuchtungen.
Ich habe das damals immer in Kombination gelernt. Immer schreiben und lesen, weil ohne das geht's nicht. Immer im Verbund. Und das Prinzip ist ja, dass man die ersten 10 Buchstaben, also A bis J, kann man mit den oberen 4 Punkten bilden. Und die nächsten 10 Buchstaben bildet man, indem man den dritten unteren linken Punkt dazu nimmt. Das Lesen am Anfang ist sehr schwierig. Man schreibt diese Zeichen zum Beispiel nicht einzeilig auf das Blatt Papier, sondern lässt immer eine Leerzeile, damit man die nächste Zeile zum Beispiel besser finden kann. Mhm. Und am Anfang lernt man diese einzelnen Buchstaben A und K, B und L, C und M.
Warum gerade
ja,
A und K?
Das rührt daher, das A ist der erste Punkt ganz links oben und dann nimmt man den dritten Punkt unten links dazu, dann hat man das K. Beim B hat man Punkte 1, 2, sagt man, also von oben links gesehen, der linke Schenkel der 6 Punkte, die ersten beiden Punkte nach unten und dann den dritten dazu ist das L. Das C ist oben die waagerechte, sozusagen die oberste Linie von links nach rechts, die beiden Punkte. Und wenn man dann den Punkt 3 dazu nimmt, ist es das M. Das ist so diese Logik, die der Braille sich ausgedacht hat.
Was war denn, es gab ja schon Vorgängerschriften, erfahren wir auch aus deinem Roman, was war denn das Revolutionäre, das Neue von Louis Braille?
Das Neue war einfach, dass diese 6 Punkte unter die Fingerkuppe passten. Der Charles Barbier de la Serre hatte ja dieses System mit den 12 Punkten, was sehr kompliziert war, auch in der Darstellung von Lauten. Das war im Prinzip ein Lautalphabet. Und man muss sich das so vorstellen, wenn ihr euch einen großen Buchstaben vorstellt, der vor eurem Auge hängt und ihr müsstet ständig den Kopf hin und her bewegen, nach links, nach rechts, nach oben und unten, um diesen Buchstaben lesen zu können, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie schwierig das wäre, wenn man einen ganzen Text so lesen müsste. Und deshalb ging das mit diesen 12 Punkten nicht so gut. Und man muss auch sagen, an der Schule waren sie auch gegen diese 12 Punkte, die Schulleiter auch wieder.
Ja. Und sie sagen ja auch, die Lehrer sagen ja auch in dem Buch, oder du sagst in dem Buch, die Sehenden, die Lehrer, die können das gar nicht lernen. Kann man das als Sehender oder wie schwer fällt das?
Ich glaube, es fällt einem schon schwer, weil man es nicht muss. Man hat ja immer noch die Augen als Rückversicherung. Und ich weiß auch noch, bei uns damals an der Schule, an der blinden Studienanstalt, gab es Lehrer, denen hat man die Blindenschrift gelernt. Denn die mussten auch teilweise die Blindenschrift dann bei Klausuren korrigieren. Aber die sind natürlich nie so weit gekommen wie wir. Die haben das immer mit den Augen gelesen. Und meine Frau zum Beispiel, die schreibt mir manchmal kleine Zettelchen auch in Punktschrift, aber die behilft sich auch mit einer Tabelle und schreibt dann diese Zeichen und macht das ganz toll, muss ich sagen. Beschriftet manchmal auch Sachen für mich schon in dieser Punktschrift ganz liebevoll. Aber ich glaube, das Fühlen ist nochmal eine andere Sache. Wir müssen uns ja vorstellen, schaut her, wenn man in die Schule geht und die normale Schrift lernt, also man kann ja auch nicht sofort lesen. Es braucht ja auch diese 4 Jahre Grundschule, bis man mal so in Ansätzen ja richtig lesen kann, oder? Mhm. Also es wäre ja vermessen zu denken, dass wenn man Punktschrift lernt, dann auch innerhalb kürzester Zeit alles kann.
Wie ist denn das mit der Lesegeschwindigkeit heute bei dir? Also wenn du so einen ganz spannenden Thriller hast, gleitet dein Finger dann auch so brrrr über die Zeilen?
Ja, bei meinem Buch schon. Bei einer Fingerkuppe Freiheit, das steckt ja schon im Titel drin. Ne? Mhm. Also da werden meine Finger ziemlich frei. Ja. Mhm. Nein, es gibt natürlich da schon nochmal einen Unterschied. Je nachdem, wisst ihr, was man für einen Text da vor sich hat. Ob es ein Sachtext ist oder ein Roman, der auch mit einem großen Vokabular daherkommt oder mit komplizierten Sätzen. Da muss man dann schon immer schauen, wie man zurande kommt. Ich habe das ja sehr spät gelernt. Also die Geburtsblinden waren mir immer voraus. Also als ich dann nach dem Jahr in die Schule ging, in die Klasse 11, da waren Geburtsblinde, die lasen in der Stunde wahrscheinlich 40, 50 Seiten und Zverina konnte vielleicht mal 10 Seiten lesen. Mhm. Das hat sie natürlich dann irgendwann auch gebessert. Es musste sich auch bessern. Ich hatte ja eine große Liebe für die Literatur und für Sprachen und deshalb wollte ich das unbedingt. Aber natürlich so weit wie die bin ich nie gekommen. Aber für die Lesungen jetzt habe ich natürlich für mein Publikum geübt. Aber das ist auch nochmal ein Unterschied. Wisst ihr, jeder Autor, jede Autorin übt natürlich sein gestaltendes Lesen für eine Lesung. Also auch die gehen nicht einfach so auf die Bühne.
Das stimmt. Auch viele sehende Autoren und Autoren machen nicht unbedingt die allerspannendsten Lesungen, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber du sagst ja gerade, erzählst ja gerade von deiner Liebe zur Literatur. Wie ist denn da das Angebot? Also sagen wir jetzt mal, der neue Sebastian Fitzek erscheint und du willst ihn sofort lesen. Geht das schon? Gibt es das dann ganz schnell auch in Blindenschrift?
Also davon abgesehen, dass ich den Autor nicht lesen würde, muss ich natürlich erstmal nachschauen, ob es ihn gibt. Ich würde dann im Netz schauen, erstmal, was da so im Angebot ist an Hörbüchern. Das ist natürlich ein zentrales Medium nach wie vor, auch für blinde und sehbehinderte Menschen überhaupt. Die meisten sind in den blinden Hörbüchereien in Deutschland, Schweiz, Österreich Mitglied. Und kriegen dort ihre Literatur. Wenn es um große Mengen geht, greift man immer zum Hörbuch. Mhm. Und wenn ich wirklich etwas lesen will, muss ich sagen, kommt es selten vor, dass ich mir etwas bestelle, weil es meistens viel zu spät käme und mich dann schon gar nicht mehr interessiert. Aber im Wesentlichen ist die Blindenschrift für mich ein ganz wichtiges Arbeitsmedium.
Aber
man darf nicht vergessen, es geht nicht nur ums Lesen, es geht wirklich auch sehr, sehr stark um das Schreiben. Und deshalb ist Braille auch so wichtig gewesen, weil wir dadurch endlich unsere Gedanken zu Papier bringen können.
Kannst du nochmal sagen, wie du schreibst?
Also ich schreibe entweder mit einer alten mechanischen Punktschriftmaschine, die ist schon über 40 Jahre alt, die habe ich damals an der Blindenstudienanstalt bekommen, die ist immer noch hervorragend in Schuss, riecht ein bisschen nach Eisen, aber sie funktioniert und damit schreibe ich, die hat 6 Tasten für die 6 Punkte, eine Leertaste, dann noch eine Taste, um den Rand einzustellen oder über den Rand hinaus schreiben zu können. Und das ist eigentlich ein ganz simples System. Da wird das Papier wird dann in die Maschine so eingerollt und man muss dann von Hand immer in die nächste Zeile schalten und dann kann man wieder schreiben.
Und so hast du auch dein Buch geschrieben?
Oder nein.
Das hast du anders gemacht. Wie?
Nee, das habe ich natürlich am PC geschrieben, wie alle Autorinnen und Autoren, mit einer ganz normalen Tastatur, die allerdings für mich ein paar Zeichen tastbare Punkte auf verschiedenen Tasten hat, sodass ich mich gut orientieren kann.
Und wenn du dann schreibst, und wir sind jetzt in der Kindheit von Louis Braille und sind im Mirabellenbaum, wo er pflückt und sich umschaut, entstehen da Bilder dann vor deinem inneren Auge, diese ganzen Eindrücke, die du beschreibst? Sind das noch Erinnerungen von der Zeit, wo du noch sehend warst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, natürlich geht es auch ein bisschen auf meine Erfahrung zurück. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Alle Autorinnen und Autoren arbeiten in irgendeiner Form auch mit ihrer Lebensgeschichte. Das wäre vermessen zu denken, dass man sich alles nur aus den Fingern zieht.
Das heißt, du hattest einen Mirabellenbaum als Kind?
Oder? Nee, wir hatten natürlich andere Bäume, Äpfel oder Birnen oder Zwetschgen oder Kirschen. Aber das lässt sich ja dann übertragen auf die Mirabellen. Die Mirabellen habe ich genommen an der Stelle, weil es eine bestimmte Zeit im Sommer war. Und gerade als ich schrieb, die Mirabellen dran waren.
Das. Wie hast du das überhaupt recherchiert, die ganzen Informationen über Louis Braille? Gibt es da im Internet, lässt du dir das dann vorlesen oder wie funktioniert das?
Ja, ich habe natürlich, so wie jeder, auch mal bei Wikipedia reingeschaut, aber das ist eigentlich auch nicht sehr viel, was man da kriegt. Bei anderen Plattformen kriegt man auch nicht viel mehr.
Und das kann man sich vorlesen lassen? Ich meine, du kannst ja nicht einfach
bei Wikipedia reinschauen. Ja, das kann ich mit der Sprache aus. Ja, über PC dann mit der Sprachausgabe lasse ich mir das dann vorlesen und dann schaue ich halt mal rum, ob es noch irgendwas gibt. Ich habe mir dann wirklich Punktschriftbücher bestellt und Hörbücher von den Hörbüchereien und Punktschriftbüchereien hier in Deutschland von einer namhaften, unweit gelegen von mir und habe mir das durchgelesen und habe eigentlich nur gestaunt, weil ich vieles nicht wusste, wie am Anfang erwähnt. Und was mich halt wirklich so erstaunt hat, dass er mit 12 Jahren begonnen hat, das Ding zu entwickeln und mit 16 im Prinzip fertig war und dann ja nicht genug, dann hat er ja auch noch zusammen mit einem blinden Mechaniker diesen Raffigraphen entwickelt, dieses legendäre mechanische Ding, diesen Vorläufer für die mechanische Schreibmaschine, so wie wir sie später dann weiterentwickelt haben, von Sehenden. Also dieses Ding, dieser Raffigraph, der wurde ja bei der Weltausstellung 1852, glaube ich, mit einer Medaille prämiert und zigtausende Menschen haben das gesehen und waren völlig von den Socken damals wahrscheinlich. Das muss man sich mal vorstellen. 2 Blinde haben das gemacht.
Und er hat auch noch eine Notenschrift für Blinde verfasst. Das war mir ganz neu.
Ja, das hat er auch noch. Und eine Mathematikschrift und eine naturwissenschaftliche Schrift im Prinzip. Als ich das damals gelernt habe, die deutsche, englische Kurzschrift und dann noch die Mathematikschrift und naturwissenschaftliche Schrift, war ich eigentlich dann schon ziemlich ausgebucht in meinem Gehirn. Ich hätte am liebsten auch noch die Musiknotenschrift gelernt, aber das habe ich einfach dann nicht mehr gepackt, weil das ist so ein großes Ding, dann so komplex. Jedes Zeichen hat ja viele Bedeutungen dann. Jede Sprache hat ihre Eigenarten und zum Beispiel ein SZ-Zeichen wird zum Beispiel im Englischen für das Wort the, also für den Artikel the, genommen. Aha. Und im Deutschen war das damals immer die Kürzung für das, wenn es alleine steht. Dieses SZ-Zeichen, wenn man das am Anfang von einem Wort schreibt, dann heißt es end, also ent. Aha. Wenn man es in der Mitte oder am Ende schreibt, heißt es SAM, diese Silbe Sam.
Das heißt, es ist nicht so, dass einfach die Buchstaben 1:1 in Punktschrift übersetzt werden, sondern es ist eine ganz eigene Sprache?
Ja, es ist einfach dann gekürzt. Es wird gekürzt, damit man effizient arbeiten kann, damit man so wenig
so wie Zeichen Steno.
Wie möglich braucht. Ja, so wie Steno, kann man sich das vorstellen. Aber es gibt nochmal extra Blindenschrift-Steno.
Das ist dann das noch kürzer. Vielen Dank, Thomas. Eine Fingerkuppe Freiheit von Thomas Verina, 193 Seiten für 24 €, erschienen bei HarperCollins. Vielen Dank, das hat wirklich unseren Horizont erweitert. Wir wissen jetzt wirklich viel mehr über Dinge. Hat man ja alles schon mal gehört, aber jetzt mal so in die Tiefe einzusteigen, das war wahnsinnig interessant.
Wir sind also auch sehr gespannt auf dein nächstes Projekt. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei und alles Gute für die weiteren Projekte.
Danke euch beiden, ja.
Viele Grüße.
Tolle Sache, was ihr macht.
Ja.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Es ist wirklich eine andere Welt, in die ich neulich auch schon mal eintauchen konnte. Ich habe für die ARD beim Eurovision Song Contest, also beim alten Grand Prix, bei dem Musikwettbewerb, für die Live-Show, für den deutschen Vorentscheid, die Audiodeskription gemacht. Also in diesen wenigen Sekunden, die man dann hat, zwischen Moderation und Musik, so ein paar Sätze reinwerfen, um das Bühnenbild zu beschreiben.
Ja.
Und das ist wirklich eine ganz anstrengende, interessante Arbeit auch.
Ja, das machen wir beim Radio ja auch häufiger. Ich durfte mal einen Fernsehgott Gottesdienst live im Radio kommentieren. Und da muss man natürlich ganz anders beschreiben, denn die Pausen und all das würde man ja sonst gar nicht wahrnehmen oder nicht wissen, was dort passiert. Aber mit der Literatur habe ich mich bis jetzt wirklich sehr wenig auseinandergesetzt. Ich wüsste auch gar nicht, wo man diese Bücher bekommt, erst einmal.
Ich müsste auch erstmal googeln, glaube ich. Ja. Also, aber sie wären ja in meinen Händen auch sinnlos, weil das ist, bedarf ja eines jahrelangen Studiums, wie wir gelernt haben, um überhaupt die Buchstaben zu erspüren und zu begreifen.
Es wäre spannend, das mal auszuprobieren. Toll aber, dass es diese Schrift gibt, dass Louis Braille sie erfunden hat, weil sie wirklich Welten eröffnet hat. Das wird in diesem Buch von Thomas Zverina spürbar. Und was für andere tolle Bücher es gibt für sehbeeinträchtigte Menschen, darüber habe ich mir mit Jasmin geschrieben. Das ist eine Hörerin von uns, die ebenfalls blind ist. Und sie hat gesagt, als Urlaubslektüre empfiehlt sie den Thriller Blind von Christine Brandt. Da ist interessant, dass die App Be My Eyes eine wichtige Rolle für die Story spielt, über die freiwillige Blinde bzw. sehbeeinträchtigte Personen per Videoanruf unterstützen können. Das klingt also auch nicht nur nach einer tollen App, sondern nach einem spannenden Buch. Und für sie persönlich hat die Biografie Blind Date mit dem Leben eine besondere Bedeutung, da das schreibt sie, ihr Mann ihr das Buch vor dem Abflug nach Togo geschenkt hat und erst in den ersten Wochen, wo sie da war in Togo, hat sie realisiert, wie schlecht sie wirklich lesen kann und dann in diesem Buch in einigen der Verhaltensweisen der Protagonisten sich selbst immer wieder erkannt hat, was für Tricks man damit sich dann vielleicht auch aneignen kann. Danke für die Tipps, Jasmin, und danke auch für dein Buch. Du hast über deinen Aufenthalt in Togo einen Reiseführer geschrieben, der auch sehr spannend ist. Also ein Thema, das wir sicherlich nicht zum letzten Mal hier behandeln. Das sind also zwei Lieblingsbücher von Jasmin und Lieblingsbücher stellen wir immer vor. Und eines haben wir heute beide gelesen.
Die All-Time Favorites.
Ja, da haben wir einen Tipp von Florian. Und dieser Tipp, der liegt schon ganz lange auf meinem Stapel. Er schreibt All-Time Favorite. Das ist meine Lieblingskategorie in eurem Podcast. Das hat sich schon zum...
Meine auch, Florian.
Hat mich auch schon zum Lesen inspiriert. Distelfink nämlich von Donna Tartt. Und sein Tipp an uns ist Ein Gentleman in Moskau von Amor Towles. Das ist so ein historischer Fiction-Roman, schreibt er. In dem geht es um einen russischen Graf, der im Jahre 1922 verurteilt wird, sein Leben unter Hausarrest im Moskauer Hotel Metropol zu verbringen. Und das Buch, das begleitet den Grafen während der nächsten 30 Jahre, in denen er trotz seiner Einschränkungen das Beste aus seinem Leben macht und sich seine moralischen Werte erhält, schreibt Florian. Und ich muss sagen, ich habe es gelesen, das war mein Lieblingsbuch der vergangenen zwei Wochen. So schön, der Klang, so wunderbar geschrieben und so herrlich skurril, auch in der Situation dieser Adlige, der zum Hausarrest im Hotel verurteilt wird. Eigentlich wird ja mit seinesgleichen, mit den Adligen, kurzer Prozess gemacht, aber es gibt so ein Gedicht aus seiner Jugend, in dem er mit der Revolution sympathisiert und so überlebt er und wird im Hotel geparkt, fast vergessen.
Liegt an der davon, Dachkammer, muss raus aus der Suite und wird nach oben
Und er überlebt mit so versteckten Goldmünzen in seiner kleinen Dachkammer, verdingt sich dann später als Kellner und entdeckt die ganze Welt im Hotel, diesen Mikrokosmos im Hotel, freundet sich mit ebenfalls Gestrandeten an, wird dann sozusagen Ziehvater eines Mädchens, deren Eltern Opfer des Stalin-Terror geworden sind. Und das ist so herrlich, dieses Leben, diese Figur, das gemeinschaftliche Leben in dem Hotel, wie die da im Mangel versuchen, alles zu kompensieren. Eine Nacht, das ist so herrlich geschrieben, bringen sie alle Zutaten zusammen und sie haben jahrelang drauf gespart und immer wieder klappt es nicht und dann klappt es und sie haben eine magische Nacht, da ist die Magie nämlich mit einer Bouillabaisse, mit einer Fischsuppe, die sie mitten in der im stalinistischen Mangel und mitten im Stalin-Terror sich gönnen. Eine magische Nacht mit einer Fischsuppe. Hätte ich dir fast gemacht, aber ich habe gedacht, Fischsuppe,
du warst ja dran. So ein Pech. Nein, das ist so faszinierend, wie er aus diesem, also wie Amor Towles aus diesem Mikrokosmos wirklich die ganze Welt erschafft. Dass man ja erstmal denkt, ein Leben lang verdammt in einem Haus zu bleiben, nie wieder raus zu dürfen, das muss furchtbar sein, da muss man eingehen. Und er schafft es aber, weiterzumachen. Er schafft es, den Lebensmut nicht zu verlieren und baut sich dann diese Welt, trifft diese Menschen, entkommt durch seine Fantasie. Ja. Das ist, finde ich, auch eine ganz großartige Parabel für die Immigration vielleicht, dass man sagt, ich bin ins innere Exil gegangen, ich gehe hier nicht mehr raus, aber in mir lebe ich weiter, ich gebe meine Werte nicht auf. Vielleicht kann man es auch ein bisschen so lesen.
Thomas Mann hat es ja gesagt, Deutschland ist da, wo ich bin, sozusagen.
Genau so war das.
Ja, genau.
Und das machte das Buch beim Lesen jetzt. Ich habe es vor ein paar Jahren das erste Mal gelesen, als Amor Towles in Deutschland war mit seinem zweiten Buch oder dritten, Lincoln Highway. Und jetzt habe ich es nochmal gelesen und habe diese ganze Enge der Diktatur, dieses Nicht-Raus-Dürfen, dieses Verdrängen der Gedanken auch noch einmal ganz anders, viel intensiver wahrgenommen.
Und an einer Stelle sagt ja irgendwie auch ein Stalinist, so ein Kommunist, kommt zu ihm und hat gesagt, Mensch, eigentlich dachte, du bist hier das ärmste Schwein im ganzen Land und du bist der Einzige, der hier wirklich Freiheit erlebt in unserem stalinistischen Russland. Und das hat so viel Weisheit, so viel Klugheit. Das geht zum Beispiel an einer Stelle um Freundschaft. Also man lernt zum Beispiel, wie ein Cocktail zu sein hat, dass da nicht 100 Zutaten sind, sondern dass 2 reichen. Also man lernt sehr viel, wie man als Gentleman auch in Hamburg und in Hannover überleben kann. Und hier steht: Wenn ein Mann von einem Freund unterschätzt wird, hat er Grund, das als Beleidigung aufzufassen, denn unsere Freunde sollten uns überschätzen. Sie sollten eine übersteigerte Meinung von unserer moralischen Festigkeit, unserer ästhetischen Empfindsamkeit, unserer intellektuellen Reichweite haben. Sie sollten sich vorstellen können, dass wir imstande sind, gerade noch rechtzeitig mit Shakespeares kompletten Werken unterm Arm und einer Pistole in der Hand aus dem Fenster zu springen.
Also Ich bin dabei,
siehst du? Also diese Gedanken über Freundschaft und über Loyalität und über Moral an der richtigen Stelle, sich an der richtigen Stelle gerade zu machen und dass man durchkommt, sozusagen als Gentleman, sogar in der Höhle des Löwen des Bösen, in dem Reich des Bösen, Stalin-Russland. Irre. Also ein ganz, ganz starkes Buch. Wahnsinnig unterhaltsam und klug, schreibt Florian. Genau eben wie die geistreiche und elegante Hauptfigur. Und das liege vor allen Dingen an der Sprache von Towles, der ein Talent für skurrile Details und überraschende Wendungen hat. Alles in allem, sagt Florian, eine packende Geschichte, auch für Personen, die keinen Bezug zu russischer Zeitgeschichte haben. Mhm. Und Florian schreibt, ich war eine dieser Personen, bevor ich das Buch gelesen habe. Also von uns allen dreien ein super Tipp, Ein Gentleman in Moskau. 561 Seiten bei Ullstein erschienen, übersetzt von Susanne Hobel für 15 €. Und es gibt auch ein Hörbuch, gelesen von Hans-Jürgen Stocker.
Jetzt haben wir noch eine Challenge für alle von euch, die Lust haben, mal wieder gemeinsam einen Klassiker zu lesen für unsere Veranstaltung am 3. Juni. Wir gehen ja auf große Eat, Read, Sleep Lesetour im Sommer. Das habt ihr hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, dann abonniert ganz schnell unseren Eat, Read, Sleep Newsletter. Aber in dieser Tour machen wir halt in Stralsund im Ozeaneum und da möchten wir gemeinsam mit euch Moby Dick von Herman Melville lesen. Also wenn ihr dabei seid, dann schreibt uns doch gerne über eatreadsleep@ndr.de, dass ihr dabei seid und wie ihr dieses Buch findet. Und wir werden auch auf Instagram ganz sicher eine Leserunde dazu anbieten, wo wir das Buch dann gemeinsam lesen. Herman Melville, Moby Dick, unser Klassiker für den Sommer. So, und Daniel, du hast ja gesagt, Freunde soll man immer überschätzen. Insofern wird das Quiz für dich eine Leichtigkeit.
Das Quiz.
Ja, dann fang mal an. Ja.
Soll ich anfangen?
Ja.
Okay, wir haben über Hörbücher gesprochen. In Deutschland wurde der Begriff Hörbuch 1954 von der Deutschen Blindenhörbücherei eingeführt. 1954 allerdings erst. Welches war das erste deutsche Hörbuch, was die Blindenhörbücherei herausgegeben hat?
1954. Da hast du bestimmt ein Multiple Choice vorbereitet.
War das Faust von Goethe? Mhm. War das die Bibel? Oder war das Shakespeares Hamlet?
Oh.
Faust, die Bibel, Hamlet. Was war das erste deutsche
1954.
Hörbuch?
1954, Faust, die Bibel, Hamlet. Das kann ja alles sein.
Es kann alles sein, ja.
Also ich kann dann ja nur raten. Ich glaube nicht, dass es die Bibel war, weil die Bibel, glaube ich, zu aufwendig war.
Die Bibel, das ist ja eine meiner Lieblings-Funfacts. Die Bibel wurde ja eingelesen von einem Sprecher namens Rainer Unglaub.
Aber nicht 1954,
viel später.
Reiner Unglaub. Also ich würde die Bibel tatsächlich mal ausschließen, weil es doch sehr viel ist. Und wenn es das erste Buch ist, dann will man doch auf Nummer sicher gehen, auch im Blick auf den Effizienzgedanken. Also Hamlet erscheint mir so Shakespeare-random-mäßig und Faust ist zu naheliegend. Aus psychologischen Gründen würde ich jetzt sagen,
kannst du auch was ganz anderes nehmen und sagen, ich glaube, es war Effi Briest.
Aber Hörbuch, also es ist ja ganz schwierig. Als Hörbuch ist es ja kein Hörspiel, ne?
Richtig.
Und bei Hamlet müsste man ja mit den verteilten Rollen, das ist ja ein bisschen schwierig, das zu...
Bei Faust doch auch.
Bei Faust auch. Das ist ja beides, also Faust ist zu naheliegend, deshalb nehme ich Hamlet.
Manchmal liegt das Gute so nah.
Es war Faust.
Und zwar in einer Inszenierung von Gustav Gründgens am Düsseldorfer Schauspielhaus. Das wurde damals vom Deutschen Grammophon Verlag als doppelseitig abspielbare Vinyl-Langspielplatte veröffentlicht. So habe ich das im Internet gefunden.
Aber das ist dann auch eher ein Hörspiel als ein Hörbuch.
Es wurde, gilt aber als erstes deutsches Hörbuch, okay. Weil tatsächlich nur der Text gelesen wird, ohne weitere Effekte. Mhm. Hörspiele gab es tatsächlich schon ein bisschen früher, auch in Deutschland. Da ist, glaube ich, das erste 1922 erschienen.
Meine erste Frage führt uns nach Irland. Weißt du noch, was Marienkäfer heißt auf Irisch?
Irgendwas mit einer Kuh, kleine ja, Kuh-Gottes.
Gottes kleine. Ja. Bram Stoker, der von Dracula, der war ja auch Ire.
Ja.
Und Dracula, sagt man, ist auch irisch. Was heißt denn wohl Dracula, das irische Wort Dracula? Heißt das langer Zahn, böses Blut oder Tagtraum?
Ach. Das könnte ich wissen, wenn ich mich erinnerte, was du geschrieben hast.
Du musst meine Instagram-Story.
Ich weiß immerhin, dass genau. Du es in deiner Instagram-Story geschrieben hast. Das ist doch schon mal was. Ich dachte mal, es wäre der Vlad Dracul aus Transsilvanien. Aber gut. Eigentlich gefällt mir am besten Tagtraum.
Das ist das Poetischste. Und das freut mich, dass du das sagst, weil ich es mir ausgedacht habe. Tatsächlich ist es Dracula, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, böses Blut. Tainted Blood.
Auch sehr schön.
Auch sehr schön.
Aber und du hast einen Hang zur Poesie.
Ja.
Schön.
Ja, zack.
So, jetzt habe ich, was wir lange nicht mehr hatten, ein Litty-Click.
Ein Litty-Click.
Ein Litty-Click. Oh, genau. Es ist kein Mann. Du darfst jederzeit reinrufen, wenn du meinst, es zu wissen. Ja?
Ja.
Ihre Großmutter, über die sie eine Biografie geschrieben hat, war eine begnadete Köchin. Um das Eat mal wieder ein bisschen reinzubringen. Weil es sie, also nicht die Großmutter, sondern die gesuchte Person, so ärgerte, dass Intellektuelle und Kochen angeblich nicht zusammenpasst, hat sie ein Kochbuch geschrieben. Köstliches und Kostbares heißt es.
Also es gibt jetzt eine Frau, die ja das Buch ihrer Großmutter, das war ja die Carina Urbach.
Ja.
Die ist es aber nicht. Aber hätte es bis hierhin fast sein können.
Das hätte schon ganz gut passen können. Ja, stimmt.
Alice, das Buch.
Aber beim nächsten Punkt nicht mehr, denn die gesuchte Person hat unter anderem in Ghana, Guinea und Guadeloupe gelebt.
Aha.
Ihr bekanntester Roman spielt aber in Mali. Segou, die Mauern aus Lehm.
Ich sehe auch.
Ich weiß, noch ist es nicht so leicht.
Noch ist es nicht.
Vielleicht jetzt. 2018 erhielt sie den alternativen Literaturnobelpreis, in dem Jahr, als der richtige nicht vergeben wurde.
Ah, das sollte in meinem Nachrichtengedächtnis irgendwo abgespeichert sein.
Denn letzter Tipp, vergangene Woche ist sie im Alter von 90 Jahren gestorben.
Oh, und jetzt in letzter Woche war ich im Urlaub und habe die Nachrichten gar nicht verfolgt.
Dann gebe ich dir ein Multiple Choice.
Und selbst da werde ich wahrscheinlich versagen.
Nein, ich mache ein nicht so schwieriges Multiple Choice. War es Virginia Woolf? War es Doris Lessing? Oder war es Maryse Condé?
Dann war es Antwort C.
Das ist richtig.
Ja.
Wirklich eine tolle Schriftstellerin. Segou, die Mauern aus Lehm, ist ein Roman über ein Königreich im ehemaligen Mali, die Bambara. Und da zeigt sich in diesem wirklich die ganze Geschichte Schwarzafrikas, bevor dann die Europäer, die Muslime und viele andere kamen. Also tolle Autorin, die nie den richtigen Nobelpreis gekriegt hat und jetzt auch nicht mehr kriegen wird. Aber so wollte ich noch einmal an sie erinnern. Und das Kochbuch, das habe ich mir besorgt, das bringe ich in einer der nächsten Folgen mal mit.
Und dann kochst du für uns. Wunderbar. Ich möchte nochmal zurück zu Oscar Wilde. Dieses Denkmal von Oscar Wilde.
Die Antwort ist ich.
Lässt mich nicht los. Der liegt da ganz lassiv auf einem Felsen.
Ja.
Und Oscar Wilde, ein offenschwuler Autor, das hat im sehr konservativen Irland vor 30, 40 Jahren noch für Skandal-Vibes gesorgt. Damals, als sie dieses besondere Denkmal in dieser besonderen Pose enthüllt haben. Mhm. Oscar Wilde. Ich habe drei Zitate und eines ist nicht von ihm.
Okay, soll ich mal die Pose machen so lange?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
Das ja, genau. Es ist ja, die Beine musst du noch ein bisschen auseinander, also noch ein gespreizte Beine und sehr laxiv, wenn wir so Sport machen. Ja, aber so in Richtung. Und jetzt noch diesen etwas dandyhaften Gesichtsausdruck.
Ja, nimm sie
mir Brioche. Drei Zitate, eines ist nicht, also ein Zitat ist nicht von Oscar Wilde. Luxus ist nicht das Gegenteil von Armut, sondern das Gegenteil von Gewöhnlichkeit. Das zweite Zitat, ich habe einen ganz einfachen Geschmack, ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Oder der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. Also das Gegenteil von Armut, der einfache Geschmack oder die Versuchung.
Ich habe ja beim 60. Geburtstag meiner Mutter Oscar Wilde gespielt, als eine Art Konferencier.
Natürlich hast du das.
Natürlich, was man halt so macht an 60. Wenn schon jemand aussieht wie ich, muss ich ja das auch spielen. Und da habe ich mit dem letzten Zitat den Vortrag eröffnet. Also das Einzige an einer Versuchung zu widerstehen, ist ihr nachzugeben. Das ist also auf jeden Fall von Oscar Wilde.
Super.
Was war noch einmal das Zweite, das Mittlere?
Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.
Auch das ist meines Wissens von Oscar Wilde. Also muss es das Erste sein.
Und da hast du recht. Ja, genau. Luxus ist nicht das Gegenteil von Armut, sondern das Gegenteil von Gewöhnlichkeit. Das ist von Coco Chanel.
Auch ganz schön.
Auch ganz schön, genau. Ja, super. Aber da hast du natürlich irgendwie eine Oscar Wilde-Kompetenz, die neben der Ähnlichkeit zu Oscar Wilde irgendwie, von der ich gar nichts wusste.
Da gab es dieses Detail mit dem Hummer, das Katharina in irgendeinem Quizfrage mal ausgegraben hat. Da hat er einen Hummer, mit dem er spazieren geht. Also eine interessante Persönlichkeit, ja.
Und das, also schaut euch mal bitte im Internet das Denkmal von Oscar Wilde in Dublin an.
Aber Daniel, ich habe dich da nicht überschätzt. Du hast das... Lief doch alles ganz gut.
Ja, es lief alles ganz geräuschlos. Und jetzt kommen wir zu etwas Geräuschvollem, nämlich der Bestsellerdose zur Auslosung des nächsten Bestsellers von der Spiegel-Bestsellerliste beziehungsweise der Bestsellerliste der Independent Buchverlage.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
So, hier ist sie, unsere Eat, Read, Sleep Losbox. Nicht ganz so prall gefüllt. Es scheint, als ob wir schon einiges abgearbeitet haben.
Wir haben eine Menge gelesen auf der Bestsellerliste.
Ah, aber einige sind doch noch drin.
Walte deines Amtes.
Oh, ein alter Bekannter, Daniel.
Nein.
Na, freu dich. Martin Suter, Almen und Herr Weinfeld. Ich denke an Basti Schweinsteiger, das wir zusammen besprochen haben.
Genau, ein neuer Martin-Suter-Versuch, ich bin gespannt.
Ja, bis jetzt waren das nur ich und du, die das besprochen haben. Katharina war noch nie dabei, wenn wir Martin Suter gezogen haben.
Also eine neue Suter-Chance für Katharina. Wenn ihr das Buch mitlesen wollt oder wenn ihr schon gelesen habt, dann schreibt uns doch, wie ihr es findet, an eatreadsleep@ndr.de.
Und auf unserer Internetseite, da findet ihr wie immer alle Infos zu den Büchern, die wir heute vorgestellt haben, auch zu den Hörbüchern. Und da findet ihr auch das Rezept für die Brioche. Die
sehr lecker.
Sehr lecker, aber ohne Kaffee ein bisschen durch, oder?
Es geht. Nein. Kaffee ist ein ganz anderes Ding mit Kaffee. Mhm. Aber es ist nicht zu trocken, nein. Und auf der Homepage findet ihr auch die Anmeldung zu unserem Newsletter. Und wenn ihr den abonniert habt, dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. Keinen unserer außerhäusigen Termine, wenn wir mit Eat, Read, Sleep, mit unserem Podcast auf Tour sind.
Und da sind schon viele, aber wir verraten, es kommen Anfang Mai auch noch neue Termine und neue Orte dazu. Also es lohnt sich wirklich.
Ja, da war ja heute hoffentlich für jeden was dabei. Also wir hatten Fantasy, wir hatten mittelalterliche Militärgeschichte und die Fingerkuppe der Freiheit.
Absolut, wie ein guter Eintopf. Von allem ein bisschen einmal kräftig umgerührt. Das ist Eat, Read, Sleep.
Und jetzt gibt's genug Lesestoff. Also ich werde jetzt zurück auf meine sommerliche, frühsommerliche Frühlingscouch gehen, die Balkontür aufmachen und einfach weiterlesen.
Ich probiere das am besten einfach mal aus. Inspiration habe ich ja genug. Ich hoffe, ihr auch. Macht es gut, genießt das schöne Wetter und bis bald.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep.
So, und an dieser Stelle haben wir wie immer einen Podcast-Tipp für euch, der sich diesmal auch, zumindest im Titel, mit dem Thema Essen auseinandersetzt.
Alles in Butter, der Genuss-Podcast von WDR5 für Wissenshungrige. Und Gastgeber der Sendung sind Caroline Kurz, begeisterte Selberköchin, und gern Leckeresser Uwe Schulz.
Und immer dabei im Studio ist Genussexperte Helmut Gothe. Und in dem Podcast erhaltet ihr dann leicht nachvollziehbare Alltagsrezepte und kulinarische Tipps, aber noch viel, viel mehr.
Ja, denn Helmut Gothe reist für euch durch Deutschland, durch Europa und um die Welt, besucht nachhaltig betriebene Produktionsstätten, Köchinnen und Köche und erkundet die besten Anbaugebiete für Gemüse, Wein und Olivenöl.
Die Regeln an Besonderheiten der Menschen sind dabei immer im Blick und regelmäßig stellt Gothe auch Produkte aus dem Supermarkt vor, die dann im Studio getestet werden. Immer im Fokus die Frage, ob man sie möglicherweise auch besser selbst herstellen könnte.
Also hört mal rein, den Podcast gibt's jeden Freitag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt. Viel Spaß beim Hören.